Hallo und herzlich willkommen im Goodcast. Mein Name ist Louis Bertram und ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit nimmst, um zuzuhören. Heute sitzen zwei Personen bei mir im Studio. Annika Behrendt von Talents for Good und Anna Schwarz von der Personio Foundation. Und die beiden haben eine richtige Lücke geschlossen. Sie haben den ersten Gehaltsreport für unseren Sektor vorgelegt. Das heißt, sie haben sich mal angeguckt bei NGOs, bei Stiftungen und bei Social Businesses. Wie sind da eigentlich die Gehälter so verteilt? Was wäre normal? Was wäre gut? Was ist schlecht? Und wie kann man Mitarbeiterboni schaffen über das Gehalt drüber hinaus? Ein wirklich gutes Gespräch. Ich habe ganz viele der Dinge, die wir als Geschäftsführerin in diesem Sektor seit Jahren vermuten, mit einmal bestätigt gesehen. Und ich glaube, dass du den einen oder anderen echt erhellenden Moment hast. Deswegen, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie immer, erzähl ganz vielen Menschen von diesem Podcast, damit noch ganz viele andere Personen sich anstiften lassen, etwas Gutes zu tun. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Goodcast. Hallo Anna, hallo Annika. Es freut mich total, dass ihr beide da seid. Wollen wir damit anfangen, dass ihr euch ganz kurz selber vorstellt, in, sagen wir als Herausforderung, in maximal 2 bis 3 Sätzen.
Erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Mein Name ist Anna, ich leite die Personio Foundation. Und mit der Personio Foundation kümmern wir uns vor allem um Klima und Bildung und fördern Unrestricted, wie wir es nennen, also institutionell.
Danke. Unrestricted, dann macht es sofort yay!
Sehr schön. Ich bin Annika Behrendt, Geschäftsführerin von Talents for Good. Wir sind eine Personalberatung, die für Organisationen und Unternehmen arbeitet, die die Welt besser machen wollen.
Okay, jetzt seid ihr, also wir könnten jetzt stundenlang über das reden, was ihr macht, aber ihr seid vor allem deswegen hier, weil ihr etwas veröffentlicht habt, nämlich den Gehaltsreport des Non-Profit-Sektors 2025. Warum habt ihr das gemacht und warum habt ihr euch gefunden? Auf welcher Ebene habt ihr euch beide überhaupt gefunden?
Das ist ehrlicherweise die schönste Geschichte. Uns hat Oda Heister von Ashoka Germany vorgestellt. Wir haben beide, glaube ich, unabhängig mit ihr viel Kontakt und sprechen beruflich viel. Und sie meinte irgendwann mal, wisst ihr was, ihr zwei müsst euch kennenlernen. Ich glaube, ihr habt viele Themen. Und dann bin ich zu Annika ins Büro gegangen. Und ich meine, diese normalen Kennenlernen-Cafés sind ja immer so 30 Minuten und dann ciao, vielleicht machen wir mal was. Und wir saßen auf jeden Fall eine Stunde oder länger da und hatten direkt erste Ideen und haben gesagt, hey, zu diesem Thema Gehalt gibt es so wenig, vor allem so wenig transparente, kontinuierliche Zahlen. Lass was zusammen machen. Und dann ging's los.
Genau. Also genau genommen hast du, glaube ich, gesagt, hi, ich bin Anna und ich habe eine gute Idee, was wir zusammen machen, direkt. Und damit ist sie echt auf viel Interesse gestoßen, weil wir von Talents for Good eigentlich schon jahrelang einen machen wollten und immer davor zurückgeschreckt haben, weil es schon einigermaßen komplex ist, dieses Thema und dann Daten zu bekommen, die wirklich relevant sind und funktionieren und stimmen und so weiter. Und genau. Und jetzt sind wir total happy, dass wir es geschafft haben. Der Report ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Wir kriegen relativ viel Rückmeldungen dazu. Also offensichtlich wird er interessiert gelesen und Organisationen arbeiten damit.
Warum habt ihr es gemacht?
Also wir haben das gemacht, weil wir haben ja viel mit NGOs zu tun und die haben ein totales Problem mit Gehältern, also auch die Organisationen, weil sie in der Regel nicht wissen, wenn sie eine neue Stelle schaffen, was müssen wir denn bezahlen, damit wir jemanden finden. Und dadurch, dass es so intransparent ist, haben die auch ein Problem zum Beispiel mit bestehenden Mitarbeiterinnen, wenn es an Gehaltsverhandlungen geht. Dann also klassischerweise vielleicht das Argument kommt, ja, aber das ist ja viel zu wenig. Ne? Und ich glaube, interessanterweise denkt man immer, die Kandidatinnen haben das meiste Problem damit, weil sie nicht wissen, was sie verlangen sollen. Aber eigentlich haben die Organisationen ein größeres Problem und auch ein strukturelleres Problem, wenn sie nicht wissen, ob sie sehr gut, okay, mittel oder ziemlich schlecht bezahlen.
Ich finde es voll gut, dass ihr das gemacht habt. Für uns löst das ein echtes Problem aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Lass uns ganz kurz einen Blick in die Daten werfen, weil du hast es eben angesprochen, dass ihr es immer schon machen wolltet, aber bisher nicht gemacht habt. Wie seid ihr an die Daten rangekommen?
Freiwillige Teilnahme von Organisationen. Wir haben das versucht, Anfang des Jahres sehr publik zu machen. Zwischen Januar bis Ende März war die Umfrage offen. Wir sind über alle möglichen Verteiler gegangen, sei das bei den Stiftungen, über den Stiftungsverband, sei es über auch Podcasts davor bei Neues Stiften waren wir und haben es angekündigt. Annika hat ihren ganzen Kundenstamm akquiriert und wir haben unser gesamtes Netzwerk akquiriert. Genau, aber die Teilnahme war freiwillig. Es haben NGOs, Stiftungen und Social Businesses mitgemacht und auch alle Angaben waren freiwillig. Wir haben bei den Teilnehmenden aber immer nach jemandem gesucht, der Angaben nicht nur zu seinem eigenen Job machen kann, sondern eben zu den verschiedenen Jobkategorien im Unternehmen machen kann.
Ah, das heißt, ihr braucht schon jemanden, der eine Übersicht über das Gesamtunternehmen hat,
genau.
Was die Auswahl ein bisschen eingrenzt.
Ja. Entweder ein Geschäftsführungsmitglied oder jemand, der im HR ist.
Genau, sie haben ganz gezielt die Leitung angeschrieben, damit sie uns sozusagen die Spannbreite vom Minimum bis Maximum für vier verschiedene Positionen geben. Also es ist keine Selbstauskunft und ich glaube, das ist auch das, was es ein bisschen eindeutiger und verlässlicher gemacht hat als so diese Individualaussagen.
Ja, ich hätte es auch individuell, glaube ich, ausgesagt, wenn es anonym ist.
Nee, aber du weißt ja dann nur, also dieses Band von wo bis wo geht denn das eigentlich, das ergibt uns ja auch nochmal andere Möglichkeiten. Also dann können wir halt sagen, okay, für den gleichen Job, wenn man den 2 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre macht, wie viel mehr kann man denn eigentlich dann irgendwo verdienen? Ne? Also die Breite der Bänder zu erfassen, finde ich eigentlich viel interessanter als irgendwie so punktuelle Aussagen von, ja, wie viel verdiene ich eigentlich als Fundraiserin oder als Geschäftsführung.
Wie viele haben am Ende insgesamt mitgemacht? Und könnt ihr es aufteilen auf die unterschiedlichen Sektoren?
Also wir haben 234 Rückmeldungen, die wir auswerten konnten, die wirklich vollständig sind. Mit Abstand am meisten haben die NGOs mitgemacht. Also bei den NGOs waren es, lass es 130 irgendwas sein. Bei den Stiftungen und bei den Social Businesses hatten wir jeweils so 40 bis 50. Also genügend, dass es repräsentativ ist. Insgesamt würden wir uns natürlich auch auf der Ebene, vor allem bei den Stiftungen, noch ein paar mehr wünschen. Aber es gibt wahrscheinlich ein nächstes Mal und dann kriegen wir die Stiftung auch dazu.
Ich muss die Frage stellen, ich meine, Deutschland ist das Land mit den meisten rechtsfähigen Stiftungen. Ich glaube, gerade sind es 27.000, 28.000. Ja. 40 haben mitgemacht.
Klar.
Ich muss die Frage noch abwarten. Was glaubt ihr, warum die nicht mitgemacht haben? Haben die was zu verheimlichen?
Gute Frage.
Darf ich antworten? Ja, ich krieg weniger auf den Deckel. Also ich muss mal, also zum einen ist es so, dass es ja super viele Stiftungen gibt, die wirklich einfach nur fördernd mit einem ehrenamtlichen Gremium sind, das einmal im Jahr zusammenkommt und dann sprechen ihre Förderentscheidungen aus. Also es gibt gar nicht so viele, die dann wirklich auch Mitarbeitende haben. Aber ich glaube schon, dass es auch einen Aspekt gibt, es gibt immer so eine Kultur hinter der Organisation. Und ich finde, Stiftung hat ja schon so dieses ohne viel Tamtam was Gutes tun. Aber ich glaube, jetzt transparent ist jetzt nicht der alleroberste Wert des Stiftungswesens.
Ja, leider. Was war bis jetzt das Feedback, das ihr bekommen habt? Also es haben ja einige mitgemacht, ihr habt gesagt, ihr seid damit jetzt rausgegangen. Was war das Feedback, das ihr bekommen habt? Und auch da, ich würde es gerne, also ich weiß, dass das schwierig ist, aber ich würde es gerne auftrennen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es je nachdem, was man betrachtet, dass es unterschiedlich war, das Feedback.
Total unterschiedlich. Ehrlicherweise, einer der spannendsten Unterschiede war, wie jung eine Organisation ist. Gar nicht so sehr, ob es jetzt eine Stiftung ist oder eine NGO ist, aber wir sehen eher einen Unterschied zwischen den, sag ich mal, sehr neu gegründeten NGOs und Stiftungen, die relativ progressiv unterwegs sind, die vielleicht auch sehr modern arbeiten. Von denen kam sofort die Rückmeldung, auch ganz direkt über WhatsApp oder einen Anruf, so hey, Wahnsinn, dass ihr es gemacht habt, hilft uns total weiter, so und so nutzen wir die Daten. Und das sind vielleicht auch andere Daten, die wir dazu holen, also eure Informationen. Von denen, die schon ein bisschen etablierter sind und vielleicht auch nicht ganz so modern sind, haben wir erstmal so 15 Rückfragen zur Methodik bekommen, die alle gerechtfertigt sind, das möchte ich nicht sagen, aber da war erstmal so ein bisschen Skeptizismus da und jetzt nicht direkt so, okay, das ist, was es ist und ich mache was draus, sondern eher so, was soll ich denn eigentlich draus machen und ist das überhaupt sozusagen was wert?
Und ich hatte viele Organisationen, die gesagt haben, Gott sei Dank, dass das jetzt gerade kommt, wir überarbeiten gerade unser Gehaltsmodell, also super viele Organisationen, die gerade am Thema Gehalt dran sind und die jetzt zum ersten Mal, scheint mir, irgendwie wirklich verlässliche Werte hatten, um zu gucken, okay, wo liegen wir denn und wie müssen wir unser Modell eigentlich bauen, damit wir vergleichbar sind oder womöglich besser?
Ja, wir können da gleich noch ein bisschen weiter einsteigen. Ich habe, wie gesagt, dieses Thema Gehalt bohrt mich selber total an. Ich würde gerne noch eine Frage dazwischen schieben. Und zwar hat eure Studie die Unterschrift zwischen Glaubenssätzen und Realität. Warum?
Das ist unser Lieblingsthema. Machst du?
Wir sind der Meinung, dass wir auf viele Glaubenssätze gestoßen sind, die so Non-Profit-Organisationsspezifisch sind. Also du hast gerade gesagt, das Thema Gehalt bohrt dich an, das ist ja bei allen so, ne? Und dieses Thema, wie viel verdient man Geld als Wertschätzung, aber dann doch nicht und so weiter und so fort, das ist ein Riesenthema. Und ich glaube, wir haben in diesem Non-Profit-Sektor, haben wir ganz, ganz viele Leute, die das, was sie tun, mal gar nicht machen, weil sie irgendwie so wahnsinnig statusbewusst wären oder sich vorgenommen haben, so viel wie möglich in ihrem Leben zu verdienen. Das führt dazu, dass es schon fast eine Umkehrung gibt, die halt heißt, ja, wenn du was Gutes tust, dann darfst du nicht viel verdienen.
Als Glaubenssatz.
Mhm. Und oder viele Organisationen, die halt tausendmal lieber über ihre Programme sprechen, als darüber zu sprechen, wie sie sich finanzieren. Ne?
Und, ist das so?
Ja, massiv. Also wir haben ja auch so ein paar Experteninterviews geführt und da haben wir ein total spannendes Gespräch auch mit Better Place geführt und die haben uns gesagt, okay, so eine Organisation, die stellt mit 20 Mitarbeitenden zum ersten Mal jemanden für Fundraising, also zum Spenden akquirieren ein. Überleg dir mal, wenn eine Wirtschaftsorganisation gegründet wird, wann dann vielleicht mal der erste oder die erste Vertrieblerin eingestellt wird. Mit Sicherheit nicht als Posten Nummer 20. Also das heißt, dieses Thema, wie stellen wir uns solide auf und wie verdienen wir unser Geld als Organisation, das ist für die meisten Leute, die da sind, ein notwendiges Übel. Und das ganze Thema Geld, glaube ich, wird echt als so ein notwendiges Übel, redet man nicht drüber. Also das sind auch die ganzen schönen alten deutschen Glaubenssätze, ne? Über Geld spricht man nicht und so weiter und so fort. Glaube ich, schon echt richtig gut vertreten.
Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage. Bevor wir genau darauf eingehen, vielleicht einen Glaubenssatz, der mir noch so wichtig ist. Ich komme ursprünglich aus dem Privatsektor, habe den meisten meines Berufslebens dort verbracht. Wo ich deutlich mehr Pragmatismus empfinde. Und dieser Pragmatismus äußert sich vor allem in dem, du hast es vorhin angesprochen, wie viel darf man überhaupt in diesem Sektor verdienen? Und gerade wenn wir uns zum Beispiel Geschäftsführungsgehälter anschauen, die sind im Median brutto bei einem 85.000 Euro Jahresgehalt. Das ist natürlich ein super Gehalt. Wenn wir es aber mit der Wirtschaft kontrastieren, in einem kleinen mittelständischen Unternehmen verdient man 2x mehr als das. Das Risiko, was man als Geschäftsführung trägt, ist häufig genauso groß, vielleicht sogar größer, wenn man den politischen Druck mit anschaut, unter dem viele NGOs arbeiten. Wenn ich mir jetzt überlege, dass so eine NGO ist von unfassbar motivierten Menschen gegründet und lange auch geführt, irgendwann mal steht häufig ein CEO-Wechsel an. Ne? Da gibt es eine Nachfolge und dann braucht man vielleicht auch ein sehr professionelles Management, um die Organisation in die nächste Stufe zu bringen. Da wird es was anderes mit 85.000 Euro oder auch weniger Jahresgehalt, Leute zu motivieren, die tatsächlich die Erfahrung und alles mitbringen. Und jetzt genau an dem Punkt haben wir eben dieses Ding, darf denn ein Geschäftsführer wirklich so viel verdienen? Darf das in der sozialen Organisation so sein? Und da fehlt mir manchmal, oder deswegen reden wir über Glaubenssätze, dieser ganz pragmatisch nüchterne Blick, zu sagen so, hey, was brauchen wir denn für die nächste Phase von dieser Organisation? Wie bekommen wir das? Und wie können wir es finanzieren? Ne? Und dass keine 180.000 als Gehalt finanziert werden können, klar. Aber was brauchen wir, um eine richtig talentierte, motivierte Person zu uns zu holen und bei uns zu halten? Und ich glaube, da ist kommt dieses Her von zwischen Glaubenssätzen und Realität, wo wir uns manchmal gestoßen haben an diesen alten Sätzen. Und jetzt hast du gefragt, woher kommt das? Finde ich unglaublich schwierig zu beurteilen. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Zusammenspiel zwischen, was wird in den NGOs gelebt? Was wird aber auch bei den Förderpartnerinnen gelebt? Ich habe zu Eingangs gesagt, wir fördern unrestricted. Ich weiß, dass viele NGOs das gerne hören. Aus meiner Sicht sind wir immer noch bei, ich glaube, es gab Zahlen vom Fundraising-Verband, bei 70-80% in Deutschland, die projektgebundene Gelder fördern. Wenn wir natürlich keine freien Gelder haben, um zum Beispiel andere Gehälter zu zahlen, um mehr Freiheit in der Organisationsentwicklung zu haben, dann ist es natürlich auch schwierig, was zu verändern. Und wenn wir faktisches Problem was haben zu verändern, dann glaube ich, wird es auch schwierig, diese ganzen Glaubenssätze zu verändern. Also ich glaube, wir müssen durchaus bei uns Förderpartnern anfangen, um Veränderungen mit in den Sektor zu bringen.
Das finde ich super selbstreflektiert. Dankeschön. Wir können das im Grunde an der Stelle auch beenden. Ihr habt alles gesagt, aber ich habe das, was ich hören wollte.
Okay.
Du bist da relativ schnell drüber weggegangen, aber ich würde da wirklich kurz noch nachhaken, weil das ist ein Thema, an dem ich echt richtig festhänge. Warum sollte das eigentlich nicht in Ordnung sein, dass ich im gemeinnützigen Sektor als Geschäftsführer von einem Unternehmen, von einem mittleren Unternehmen, ein Jahresgehalt von 160.000 bis 200.000 Euro habe? Weil das, worüber ich regelmäßig stolper, und ich muss mich nur in meinem Freundeskreis umgucken, also ich verdiene ziemlich genau die Zahl, die ihr jetzt die ganze Zeit genannt habt, da liege ich ziemlich genau. Ich habe Freunde, die verdienen mehr als ich, haben aber deutlich weniger Verantwortung. Also richtig, keine Verantwortung außer für sich selber. Die müssen morgens pünktlich kommen und nachmittags pünktlich gehen. So, also warum ist das nicht Common Sense, dass Menschen einfach angemessen verdienen? Und ich will nicht nur über die Geschäftsführung sprechen, sondern generell. Also lass mich nur einen Nachsatz machen. Ihr habt mich mit dem Thema einfach echt am Haken, weil das zieht sich ja durch alle Berufsgruppen in diesem Sektor durch. Und du hast jetzt eben was gesagt, ich finde das stark, dass das von dir als Stiftung kommt. Das ist tatsächlich ein Problem, dass ich im Rahmen von regulären Förderverträgen diese Gehälter auch nicht unterkriege. Kommt ganz schnell jemand um die Ecke und sagt, hier TÜVD, da stufen wir dich ein, du hast folgende Qualifikation nicht, herzlichen Glückwunsch. Und dann stehe ich vor einer Mitarbeiterin und muss der klar machen, so, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich damit umgehe. Also warum ist es nicht okay? Warum ist das so? Wo kommt das her?
Ich glaube, ein anderer Aspekt ist ja der, dass total viele Organisationen, die wirklich so Privatspenden finanziert sind, ja auch sagen, unsere Spender, die spenden ja zum Beispiel für unser Projekt, die wollen, das ist ja dieses Klassische, die wollen, dass 100% ihrer Spende dann wirklich in die Brunnen in irgendeinem afrikanischen Land gehen. Ne? Und diese Denke, dass das Projekt eben zu 99% aus, keine Ahnung, Wasserkanistern und Verbandsmaterialien besteht und eben nicht aus Leuten, die dafür sorgen müssen, dass das auf eine sinnvolle Art und Weise irgendwo hinkommt. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch so ein Teil. Ne? Es gibt ja Logiken bei uns, die halt sagen, zum Beispiel dieses Spendensiegel vom DZI, das bekommst du halt nur, wenn deine Backoffice-Kosten maximal so und so hoch sind.
Weißt du das, wie hoch die sein dürfen?
Ich glaube 30%, aber
Wie soll das funktionieren?
Wie soll das funktionieren?
Vollkommen richtig. Ehrlich, wir sind eine Beratungsstelle. Wir haben faktisch nur Backoffice-Kosten. So, ganz einfach.
Voll. Und das ist halt echt so ein, also das ist ein Riesenproblem, ne? Weil, ich glaube immer, es gibt eine Komponente von, ja, es gibt einen bestimmten Druck und Zwang vom Außen, du hast es ja auch genannt, öffentliche Förderungen, die halt sagen, ja, ihr dürft auch nicht mehr als der TVÖD bezahlen. Ich habe von einem Geschäftsführer mal gehört, dass er gesagt hat, ja, beim Finanzamt saß dann jemand und hat sich echauffiert, dass unsere Leitung, kaufmännische Leitung, mehr verdienen soll als diese Person, die da als Sachbearbeiter, deren Antrag, ne, so. Also ich glaube, da draußen gibt es erstmal so ein Ding von, ist vollkommen in Ordnung, dass jemand im Ölbusiness richtig viel Geld verdient oder also mit Dingen, die schlecht für die Gesellschaft sind, aber Sachen, die gut für die Gesellschaft sind, da soll man sich sozusagen an Luft und Liebe und daran erfreuen und darf nichts verdienen. Aber das ist ein Riesenproblem, weil wir halten uns als Sektor total klein. Wie sollen wir denn mit sowieso schon weniger Bekanntheit, weniger Reichweite, weniger Ressourcen schlechter bezahlten Leuten, was ja auch bedeutet, wir bekommen ehrlicherweise bestimmte Leute, die richtig gut sind, nicht. Wie sollen wir uns denn da aufnehmen gegen die Leute, die sagen, ja, mir ist vollkommen egal, was da mit der Gesellschaft passiert, mit der Bildung, mit der Gesundheit, mit dem Klima und so weiter und so fort. Und dass wir das Spiel so mitspielen, das ist eigentlich ein Problem, ne? Weil eigentlich müsste man rausgehen und halt erklären, weswegen das richtig ist. Eine Bill Gates Stiftung, da verdienen die Leute ja auch nicht. Also das ist ja auch ein deutsches Thema. Ne? Ich glaube, in den USA lässt sich das gar nicht nachvollziehen, warum wir diese Debatte haben.
Das vielleicht nicht, aber ich liebe es ehrlicherweise, dass du so oft warum fragst. Als wir zum Beispiel die Entscheidung getroffen haben, ob wir unrestricted oder projektgebunden fanden, habe ich mir das auch so ein bisschen angeschaut, so woher kommt das eigentlich? Das war ja auch nicht immer so. Ne? Und so eine 100%ige Antwort habe ich auch noch nicht. Ich meine, es gibt die eine Dimension, wenn wir über öffentliche Förderer, also den Bund oder Länder sprechen, dass die deutlich höhere Auflagen haben, weil es um Steuergelder geht, ist total in Ordnung. Ne? Oder ja, da können wir uns auch drüber streiten, aber ist erstmal nachvollziehbar.
Ich habe mit meinem Kopf so ein bisschen hinhergewackelt und dabei nachdenkliches Gesicht gemacht.
Aber da kann ich zumindest das verstehen, wo es herkommt. Und ich glaube, viele, genauso wie wir über TVÖD als Anhaltspunkt für Gehälter sprechen, viele folgen auch diesen Praxisen, die wir jetzt beim Bund zum Beispiel sehen. Und ich glaube, dann kommt noch ein anderes Thema dazu, dass es natürlich auch, sag ich mal, in den 90er, 2000ern gab es auch immer wieder Fälle von Veruntreuung. Und da gibt es vielleicht eine gewisse Form von Vertrauen, das verloren gegangen ist. Und wo ich es ehrlicherweise noch viel stärker erlebe, leider, sind nicht die Förderpraktiken in Deutschland, sondern wir fördern zum Beispiel auch viele in Ostafrika, wo ich Funder und Donor noch deutlich schlimmer finde, die deutlich mehr kontrollieren. Und was für mich aber dieses Projektgebundene ist, ist, auf eine Art und Weise ist es ja schon ein sehr kontrolliertes Fördern und ein sehr starkes Intervenieren auch in die unternehmerische Handlungsfreiheit von Sozialunternehmerinnen. Und das ist genau der Punkt, wo ich mich schon frage, und da habe ich ehrlich gesagt keine Antwort drauf, aber so, woher kommt es, dass wir weiterhin manchmal diesen Vertrauensverlust haben oder gar nicht das Vertrauen da haben? Aber ich glaube, das ist eine der Ursprünge oder die Wurzel des Übels, vor dem wir jetzt gerade sind, weil die Unternehmerinnen und Unternehmer gar nicht frei entscheiden können, wie hoch die Gehälter eigentlich sein können, sondern wir haben eben diese Projektausschreibung, wie du gesagt hast, die sich dann an TVÖD, E12 oder sonst was orientieren.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Ich glaube, ich kann eure beiden Punkte zusammenbringen. Also du hast zum einen gesagt, dass es verwunderlich ist, dass wir das Spiel mitspielen, Annika. Und du hast jetzt gesagt, dass man da hart in die Handlungsfähigkeit der Unternehmerin reingreift. Und ich glaube, ich kann dann Zirkelschluss machen, weil, also um das Spiel nicht mitzuspielen, musst du als Unternehmerin, als geschäftsführende Person schon echt ein hartes Standing haben. Also da musst du schon wirklich Haare auf den Zähnen haben und sagen, das mache ich nicht mit. Ich gehe hier einen anderen Weg, überbiegen und brechen und im Zweifelsfall eben auch Gelder nicht annehmen oder sie zurückgeben. Das können sich die meisten aber gar nicht leisten. So, das ist das eine. Das andere ist, also wenn ich mir überlege, woher das kommt, diese massive Kontrolle, dieses Eingreifen in unternehmerisches Handeln, dann hat das, glaube ich, ganz häufig damit zu tun, dass irgendein Stiftungsmanager oder Stiftungsmanagerin das am Ende vor einem Kuratorium verantworten muss. Und ähnlich wie bei einem For-Profit-Investment wollen die einfach keinen Ausfall verantworten oder können es auch gar nicht, weil sie sich selber dafür gar nicht verantwortlich sehen. Und genau da schließt sich das dann. Du brauchst also Leute, die vorher schon sagen, nee, das mache ich nicht mit. Und du brauchst auf der anderen Seite eben auch Stiftungsmanagerinnen, die sagen, macht mal, so wir vertrauen euch, ihr seid schon die Richtigen. Und davon gibt es tatsächlich zu wenig. Das ist so mein ganz persönlicher Eindruck.
Total. Es kommen zum Glück immer mehr und ich finde auch in Deutschland gibt echt spannende Stiftungen, die tolle Ansätze haben. Und es geht nicht nur um ungebundene Förderung, sondern die wirklich die Organisation, die sie fördern, einfach voranbringen. Aber es ist noch nicht die Mehrheit.
Jede Wette, dass wenn wir das jetzt probieren, dass wir auf die gleichen 5 kommen. Jede Wette. Klar. Könnten Sie jetzt aufschreiben und wir denken an die gleichen 5. Ich bin mir ganz sicher. Okay, lass uns mal zurückkommen zu den ganzen Zahlen. Welches sind aus eurer Perspektive die 3 Zahlen, ihr könnt auch jede von euch 3 Zahlen sagen, welche sind die 3 Zahlen, wo ihr sagen würdet, das hat mich echt überrascht, das ist was, wo ich überhaupt nicht mitgerechnet habe?
Also mich hat das Mediangehalt der Fundraiserinnen am meisten überrascht, vor allem in Bezug auf die Programmleute. Wir sind ja aus einer Personalberatung, das heißt, wir besetzen super viel Fundraising-Stellen, weil die ja so fachkräftemangelmäßig schwierig zu besetzen sind und haben alles, was bei uns landet, eigentlich ziemlich vernünftig bezahlt. Und das fand ich total interessant, weil das so auf den Punkt zeigt, genau dieses Geldverdienen ist uns nicht so wichtig wie die Programme, die wir machen. Jetzt nicht missverstehen, ne? Also natürlich ist es wichtig, dass man vernünftige Programme macht. Aber ich glaube, gerade im Blick auf die Finanzierungssituation, wie sie sich irgendwie jedes Jahr gefühlt verschlechtert, ist das, finde ich, eine dramatische Zahl zu sagen, wir uns ist gar nicht bewusst, dass es eine Investition ist in unsere finanzielle Situation, da gute Fundraiser zu haben, weil im Zweifelsfalle kann eine sehr gut bezahlte Fundraiserin womöglich sogar mehr schaffen als 2, die man als Berufseinsteiger einstellen muss, weil man sich nicht mehr leistet, ne? Und ich glaube, es gibt eine Korrelation, also Anna hat ja schon gesagt, Geschäftsführungsgehälter sind auch relativ niedrig und ich glaube,
relativ
zur Wirtschaft gesehen, das ist vollkommen ist. Alles an korrekten Zahlen, bitte immer. Ich überspitze so ein bisschen, ne? Aber ich glaube, mit den relativ niedrigen Gehältern geht auch einher, dass wir in den Geschäftsführungen auch gar nicht so die klassischen Unternehmer und Unternehmerinnen haben in vielen Organisationen, die dann halt auch gar nicht in diesen Kategorien denken und auch gar nicht in die Kategorie von, ja, ich muss vorne was reinstecken, damit hinten die Investition kommt, denken. Und ich glaube, dass es eine Korrelation gibt dass wenn wir Geschäftsführungen mit anderen Expertisen in einer relevanten Anzahl in den Sektor holen würden, dann würde das auch anders aussehen. Da würde auch die Finanzierung der Organisationen an sich besser aussehen.
Ich habe vielleicht 2 interessanteste Zahlen für mich selbst. Zum einen ist, wenn wir uns alle Mediangehälter anschauen, die sind alle deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Der Bundesdurchschnitt 2024 war bei ungefähr 45.000 Euro brutto. Da sind jetzt natürlich alle Jobs von bis dabei. Aber wir sehen, dass im Sektor insgesamt mehr als das verdient wird, ne? Das ist zumindest für eine Zahl für mich, und das ist auch immer die Aussage, die wir eigentlich manchmal treffen wollen, die Gehälter sind nicht nur niedrig, sondern die sind durchaus auch nicht schlecht. Ich glaube, was ganz viel so ist, ist, dass also Verantwortung, Risiko wird nicht richtig abgedeckt, das hatten wir vorhin bei Geschäftsführungsgehälter, und die Entwicklungsmöglichkeiten nicht so richtig, ne? Also ich komme jetzt auch selber eher so aus der Tech-Branche und eine zeitweise Beratung. da steigt man relativ schnell auf und hat relativ schnell Gehaltssprünge. Sowas sehen wir fast gar nicht. Und damit verbunden ist die zweite Zahl, die ich spannend finde, die hat gar nichts mit den Gehältern zu tun, sondern wir haben die Unternehmen auch gefragt, was sind denn Top-Gründe, warum ihr Mitarbeitende nicht bekommt oder Mitarbeitende verliert. Und gerade bei dem zweiten, warum sie Mitarbeiter verlieren, über 40% und das über die Organisationsform hinweg, sagen, weil sie keine Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten oder nicht ausreichend davon zu bieten haben. Und das ist jetzt wirklich traurig auf eine Art, weil da sind noch nicht mal die Gehälter das, warum die Leute gehen, sondern weil es keine Perspektive gibt. Und das muss ja nicht immer nur eine Perspektive zum Aufsteigen geben. Eine Perspektive kann ja auch sein, ich bekomme neue Projekte dazu, ich kann persönlich mich weiterentwickeln, weil ich zum Beispiel mal auf einem Kongress präsentieren darf oder ich weiß nicht was.
Ich krieg mal vernünftiges Feedback, weil ein Personalgespräch stattfindet.
Genau, solche Sachen, das sind, glaube ich, viele Quick Wins, die uns gar kein Geld kosten, die uns aber, die von uns fordern, dass wir richtig in unsere Leute investieren. Und dass wir uns die Zeit nehmen, zu schauen, für jedes Individuum, das mit uns arbeitet, wie können wir für die gute Bedingungen schaffen.
Super spannend. Stimmt schon. Ihr sprecht an ganz vielen Stellen, spreche Dinge aus, die ich über Jahre vermutet habe, dass das so ist. Und jetzt steht es ja endlich mal schwarz auf weiß. Was mich gleich, aber ich will vorher noch, interessiert euch, was mein spannendste Erkenntnis ist? Es ist quasi auch so Proof für etwas, was ich immer vermutet habe.
Klar.
Dass man eine Stiftung einfach mehr verdient als ein Non-Profit. Und wisst ihr, was die Riesenfrechheit ist? Hä? Diese fortlaufende Diskussion mit Stiftungsmanagerin darüber, wie viel ich verdienen darf oder nicht verdienen darf, wenn ich jedes Mal weiß, dass die mehr verdienen als ich. Mhm. So. Und in Zukunft, ich werde das nur noch rausholen und werde ihnen das unter die Nase halten und werde sagen, ey, irgendwo hier ist dein Gehalt, guck mal, irgendwo hier ist mein Gehalt und jetzt lass uns da nochmal drüber reden.
Mhm. Aber ja. Druck's ein bisschen größer aus als das.
Ja, ja, ich muss mich hier auch echt immer tierisch drüber um die Zahlen zu lesen. Aber findet ihr, also ist das gerechtfertigt? Es ist eine Meinung, die ich jetzt von euch einfordere, keine Interpretation. Also ist doch schwierig, dass ein Fördermittelgeber andere Gehaltsstrukturen ansetzt als ein Fördermittelnehmer.
Klar, ich finde das schwer zu sagen zwischen so einem Fairness-Charakter. Ich finde es erstmal so rein beobachtend genau richtig, aber rein beobachtend so, du hast es vorhin auch schon gesagt, so warum verdient man in der freien Wirtschaft zum Teil mehr als bei uns im Sektor? Ne, woran machen wir das fest? Machen wir das fest an den Gewinnen von Unternehmen? Machen wir das fest an dem Wert, den sie Gesellschaften stiften? Und dann ist auch genau die gleiche Frage für Förderpartner und Geförderte. Woran machen wir fest, wer was verdienen darf? So, ich weiß es nicht. Am einfachsten wäre es ehrlicherweise, wenn wir eine Abstimmung mit Füßen hätten und die Leute einfach sagen würden, so hey, ich möchte zu der Organisation oder sonst irgendwas. Aber ich finde es sehr schwer, deine Frage ist berechtigt, aber ich finde es sehr schwer, woran wir das festmachen.
Ich finde es vor allem logisch, dass es so ist. Weil also erstmal sind grundsätzlich die meisten Stiftungen viel solider finanziert als die meisten NGOs und Social Businesses. Also da ist eine Grundlage drin, ne? Und zum anderen, es gibt super viele Unternehmensstiftungen. Es gibt auch einige Unternehmensstiftungen, aus denen Leute aus dem Unternehmen in die Stiftung wechseln. Den kannst du ja nicht sagen, super, und jetzt bei uns warst du vorher Kommunikationsleitung, jetzt wirst du Vorstand unserer Stiftung und verdienst auf einmal die Hälfte. Ne? Also das habe ich auch selbst in unserer Erfahrung gesehen, ja, dass dadurch durch diese Verbindungen es einfach ganz klar ist, dass die Gehälter wirtschaftsnäher sind als zum Beispiel, mach mal überspitzt, das als die Grassroots-Umwelt-NGO, bei der sich halt drei Politikwissenschaftler zusammengeschlossen haben, um das Ding zu gründen und in ihrem Umfeld auch nur Geisteswissenschaftlerinnen sind, die richtig happy sind, wenn sie einen TVÖD-Job woanders bekommen haben. Ne? Also ich glaube, der Vergleichshorizont ist anders auch.
Ich würde dem Argument zustimmen und gleichzeitig daneben stellen, dass es eben aber auch die Seniorität von der Organisation nicht abbildet. Ihr habt es ja selber gesagt, es gibt kaum Entwicklungsstufen, es gibt kaum irgendwie, dass es progressiv ansteigt, sondern es stagniert dann eben eher. Und genau das sehe ich häufig nicht abgebildet. Also ich kann mich da so krass drin vertiefen, weil es einfach so, ihr habt da so viele unterschiedliche Punkte angesprochen. Ihr habt vorhin gesagt, dass es auch unglaublich schwierig ist, für uns richtig gutes Personal heranzuholen, was faktisch ein Problem ist. Wir haben für uns als Organisation andere Wege gefunden, weil wir stehen ja vor diesen ganzen Herausforderungen. Wir stehen davor, wie staffeln wir Gehalt, wie zahlen wir fair Gehalt, was sind aber auch Zusatzleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Deswegen, ich könnte mich da ganz doll drin verlieren. Was müsste denn aus eurer Perspektive, sagen wir, wir spannen mal einen Horizont von 5 Jahren auf. Was müsste denn passieren, damit es am Ende anders aussieht auf dem Papier?
An ganz vielen Stellen bräuchten wir, glaube ich, Veränderungen. Also sowohl in den NGOs als auch in den Förderpartnerschaften. Über die Förderpartnerschaften hatte ich zuvor auch schon ein, zweimal gesprochen, aber das, ich glaube, eine Partnerschaft wirklich, die wir aufbauen, und wenn ich jetzt zum Beispiel dein Förderpartner wäre, da müssen wir uns hinsetzen und sagen so, hey, aus deiner Sicht, so, was ist deine 5-Jahres-Strategie, was brauchst du dafür und was musst du auch für Gehälter dafür zahlen? Ne? Und da würde ich von mir oder von einem Förderpartner wie mir erwarten, dass es da eine gewisse Offenheit gibt. Ne? Und dann können wir natürlich verhandeln, aber zumindest gibt es eine Offenheit dafür. Und gleichzeitig glaube ich, so sehr wir was auf der Förderseite verändern müssen, also der NGO-Sektor ist massiv unter Druck, wenn wir das Finanzielle anschauen, wenn wir das Politische anschauen. Alles, was im EZ gekürzt wird, hat auch Auswirkungen auf alle anderen Bereiche. Wir sehen Budgets schwinden dahin. Wir sehen auch, dass ältere Fördernde wegsterben. Also die finanzielle Situation ist knapp. Wir sehen an dieser kleinen Anfrage von der CDU, der politische Druck ist gleichzeitig hoch. Das sind schwierige Zeiten.
Kannst du das ganz kurz erklären mit der kleinen Anfrage?
Genau, im Februar war das, glaube ich, dass die CDU eine kleine Anfrage im Parlament angebracht hat, wo es darum geht, dass NGOs darlegen müssen, wenn sie öffentliche Mittel bekommen, wofür die verwendet werden und sonst was. Also du kannst mich gerne korrigieren, was so in dieser Richtung.
Nee, ich habe nämlich selber eben reingedacht. Ich habe eben gedacht, naja.
Also es gab 550 oder 552 Fragen, die man teilweise auch durch einfaches Googlen hätte rausfinden können und bei denen manchmal so ein Subtext dabei war von, also ne, da gab es dann so Fragen, wie viel Steuergelder die Omas gegen rechts bekommen und so weiter. Es waren 17 Organisationen namentlich genannt und vollkommen fein, alle dürfen transparent sein, aber was halt wirklich da als suggestiv drin war, war halt, haben die Organisationen, die vor allem im Vorfeld auch gegen die CDU mobilisiert haben, als sie da mit der AfD gemeinsame Sache gemacht haben in der Abstimmung, was machen die da eigentlich und dürfen die das eigentlich und müssen nicht neutral sein? Na, also was vielfach widerlegt war, also ich glaube nicht, dass es wirklich um Kommunikation oder um Informationen einholen ging, sondern vor allem darum ging, NGOs noch weiter zu diskreditieren und zu suggerieren, dass die da was machen, wofür die gar nicht da sind. Ne? Und das ist ja was die AfD gerne rauf und runter macht, was jetzt vielleicht ein bisschen neuer Tonfall ist bei einer konservativen Partei und deswegen so gefährlich. Ne?
Genau, und ich glaube, genau in diesem Umfeld so Budget-Constraints und gleichzeitig hoher politischer Druck, durch die Phase müssen NGOs durch und es wird Personalkürzungen leider Gottes in einigen NGOs geben. Und ich glaube, was die NGOs dann machen können, um sich selbst einen Gefallen zu tun, ist sich wirklich zu überlegen, so hey, was sind denn die Kernteams, die wir brauchen? Auch erweitert durch KI, durch was wir im Vorgespräch gesprochen haben. Was ist das, was wir brauchen und was müssen wir denen bezahlen, damit es denen richtig gut geht und dass die bei uns bleiben? Ne? Und ich glaube, da in die Richtung muss sich was ändern, auf Förderpartnerseite und auf NGO-Seite, um eben in eine gute Zukunft zu gehen.
Ich finde deine 5-Jahres-Perspektive sehr, sehr anspruchsvoll, weil keine Ahnung, es gibt ja viele Veränderungen, die in 5 Jahren nicht gehen, ne? Aber wir haben ja so ein bisschen mit den Glaubenssätzen gestartet. Ich glaube, wir brauchen echt ein komplett anderes Verhältnis zu Geld in unserem Sektor. Und ich finde, es gibt so eine Mangelperspektive, ne? Also, und die ist ja nicht ausgedacht. Natürlich agieren viele Organisationen im Mangel von allem Möglichen, nicht nur von Geld. Aber ich glaube, wir müssen das irgendwie loswerden, weil wenn wir die ganze Zeit im Mangel sind, dann kommen wir da nicht raus und der Druck von außen nimmt zu. Das kann also auch wirklich eine Chance sein, bestimmte Fesseln abzulegen und bestimmte Sachen, die man sich immer so dahergesagt hat, wirklich mal in Frage zu stellen. So, und
hört sich aber schon ein bisschen nach einer Dystopie an, ja? Weil auf der einen Seite ist der Druck größer, auf der anderen Seite brauchen wir eigentlich mehr Geld. Das hört sich für mich danach an, als würde es eine krasse Selektion geben.
Ja.
Da bleiben wir am Ende nicht übrig. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ihr die Einschätzung teilt, bei uns ist es gerade so, dass wir sehen, dadurch, dass es auch so eine Wirtschaftskrise gab, dass sich viele Leute aus der freien Wirtschaft bei uns bewerben. Wir haben deutlich mehr Bewerbungen als vorher.
Das ist zum Beispiel ein toller Effekt, ne? Wenn wir das hören.
Voll gut.
Also, ja, genau. Gleichzeitig, ich meine, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, wird das auch eine Auswirkung auf unsere Gelder haben. Ein Teil der Gelder kommt daher. Ich möchte auch tatsächlich, sorry, ich bin jetzt gerade tatsächlich ein bisschen dystopisch, möchte ich nicht nur sein. Ich glaube nur, das mit der Selektion, was du sagst, da hast du recht. Und gleichzeitig, was mir immer wieder Mut und Hoffnung gibt, ist, ich arbeite mit so tollen NGOs zusammen, die so progressive, interessante Konzepte haben und eben nicht nur auf der Programmebene, sondern tatsächlich auch dabei, wie führe ich meine Mitarbeiter, wie baue ich eine moderne, schnelle, agile Organisation auf. Und das sind die Situationen, die mir total Mut geben, weil das sind die Beispiele dann, die ganz kreativ im Fundraising sind, die ganz kreativ in der Mitarbeiterführung sind. Und ich glaube, wenn wir mehr davon sehen und dann auch so ein Trickle-Down-Effekt, weil andere sich an denen orientieren, dann kann in diesem Sektor auch richtig Mobilisierung stattfinden. Und was wir immer nicht vergessen dürfen, wir nehmen es zwar als gegeben, aber bei uns arbeiten so viele Menschen, die so intrinsisch motiviert sind, was Gutes zu tun. Und wenn die sich alle auch mobilisieren, um das Gute jetzt auch noch richtig gut zu machen, dann glaube ich, haben wir eine riesen Power. Also es gibt Sachen, mit denen wir arbeiten können. Ich glaube, wir dürfen nur nicht realitätsfern sein und diese anderen Gespräche ausschließen, sondern so lasst uns darauf konzentrieren, was können wir und wie können wir damit durch diese schweren Zeiten durchkommen.
Und es gibt ja schon eine Möglichkeit, die Leute besser zu bezahlen. Das heißt insgesamt kleinere Teams. Ne? Und also das soll jetzt, ich gehe jetzt keine Angst, ich gehe jetzt nicht in so eine neoliberale Ecke, aber ganz ehrlich, es ist, also wir wissen, es gibt einen soziodemografischen Wandel. Wir wissen, dass wir massiven Fachkräftemangel haben. Das mag jetzt gerade, da stimme ich dir zu, wieder eine Phase sein, wo viel mehr Leute auf dem Markt sind und so weiter, aber das ist ein Dip und der Rest, ansonsten ist der Trend ziemlich klar. Also das heißt, wir werden extreme Probleme haben, in der Zukunft passende Leute zu finden und das ist totaler Quatsch. Ne? Ich sage jetzt auch mal so Richtung, wir sind so unterdigitalisiert im Non-Profit. Ja. Wir haben vorher im Vorgespräch mal kurz über KI gesprochen. Es gibt so viele Aufgaben, wo man ehrlicherweise sagen muss, da muss man jetzt wirklich nach 2025 noch eine Person hinsetzen. So. Und wie kann man eigentlich die Arbeit so gestalten, dass weniger Expertinnen als vorher vielleicht einen besseren Job machen und die kann man dann halt auch ordentlich bezahlen.
Ich verstehe, was du meinst. Ich probiere dem nicht zu widersprechen. Ich habe das vorhin schon nicht probiert.
Komm, mach mal los.
Nee, will ich gar nicht, weil ich sehe schon durchaus Fälle, wo das zutrifft, wo es Organisationen gibt, die vor allem deswegen existieren, weil sie existieren und die dann so aus sich selber heraus eine Daseinsberechtigung haben. Unterstreiche ich sofort. Ich sehe trotzdem die Herausforderung, dass in vielen NGOs ist es ja so, dass die Leute schon Doppelfunktionen haben. Also wenn man sich anguckt, welche Rollen die alle besetzen, dann ist das ja eben nicht nur so, dass die Person nur die Fundraiserin ist, sondern ist dann eben auch die Fundraiserin und auch noch die Person, die die öffentlichen Gelder eben abrechnet. Ist nicht nur die Teammanagerin, sondern ist parallel auch noch die Chefeinkäuferin, weißt du so?
Ja genau, und dann versucht mal jemanden zu finden, der sich es aussuchen kann als Fundraiserin, ja. Die Bock hat, die Hälfte ihrer Zeit noch irgendwelche Abrechnungen zu machen.
Nee, ich bin total bei dir. Ich will nur zu denken geben, dass wenn die schon Doppelfunktion besetzen, weil sie nicht aus dem Vollen schöpfen, dann ist es umso schwieriger, sich dann von einzelnen Leuten zu trennen. Aber wir biegen das jetzt in ein gutes Ende. Also, habt ihr vor, das nochmal zu machen?
Ja.
Wann?
Wie nennst du das immer? In absehbaren Zeitraum.
In einem absehbaren. 2026.
Was haben wir jetzt gerade? 2025? Nein, ich glaube, also ich meine, das dauert ja relativ lang, das vorzubereiten, aber wir wollen es schon sehr regelmäßig rausbringen, dass wir auch eine Kontinuität haben und auch gerade, was wir jetzt ansprechen, was wir haben, sind 24er Zahlen. Es passiert gerade sehr viel, um abzubilden, was dieses Jahr passiert, glaube ich, müssen wir auch relativ zeitnah die nächste Studie launchen.
Aber du kannst auch verstehen, dass es für uns todlangweilig wäre, wenn wir jedes Jahr die gleichen Positionen nochmal erheben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da auch nicht jeder Bock hat, nochmal mitzumachen. Also wir brauchen ein bisschen Abstand dazwischen. Und sich haben aus dieser Gehaltsstudie haben sich so links und rechts so viele Links ergeben zu Themen, die sehr nah dran sind, die aber auch echt interessant werden, sich mal anzugucken. Ne? Also insofern, wir wollen das auf eine Regelmäßigkeit planen, weil ich glaube, das hat echt einen Mehrwert, weil ich meine, ganz ehrlich, die Zahlen sind in 3 Jahren, sind die veraltet, dann bringen die niemandem mehr was. Also insofern, das wird auf jeden Fall weiter kontinuierlich passieren und zwischendurch könnte ich mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen in ein paar Randthemen abbiegen. Da haben wir zumindest erste Ideen, die aber noch nicht so ganz spruchreif sind.
Eine Frage muss ich noch stellen, ansonsten würde ich mich hinterher ärgern, dass ich sie nicht gestellt habe. Redet ihr in euren Organisationen offen über Gehälter?
Bei mir ja, wir sind aber auch ein super kleines Team. Bei uns im Hintergrund ist Personio als sehr, sehr großes Team. Da gibt es auch eine gewisse Form von Transparenz und da gibt es vor allem, machen wir sehr transparente Reportings zum Beispiel, was das Gender ist, das Gender Pay Gap und solche Geschichten. Also da kommen wir aus einer Kultur, wo schon offen drüber gesprochen wird und bei uns im Team machen wir es, ja.
Ja, wir haben ein Gehaltsmodell, das nach innen komplett transparent ist. Gut. Also das heißt, man kann nicht direkt nachschlagen, Kollegin X verdient genau diese Summe, aber man kann sich das absolut zusammenbauen aus dem Modell, das wir haben.
Danke für das Gespräch euch beiden.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.